Ja, liebe Freunde, wir sind also stecken immer noch mitten im ersten Tag drinnen. Wir haben uns das letzte Mal mit dem großen Schöpfungswort beschäftigt, mit dem Es werde Licht. Also mit dieser Zeile haben wir uns besonders beschäftigt und haben dabei vor allem darauf hingewiesen, dass damit ja sehr deutlich angedeutet wird, ein neuer Entwicklungsschritt, der eben überhaupt erst mit der eigentlichen Erdentwicklung möglich geworden ist. Und zwar wird das angedeutet hier durch dieses Es-Sprachen, also dass das Wort der Elohim erklingt. Das Wort der Elohim, das erklingt, ist ein Hinweis auf den Lebensäther, der jetzt entsteht. Der Lebensäther ist die höchste, die feinste Ätherart und sie unterscheidet sich vom Klangäther, der darunter steht, so eben wie die Musik von dem mit Gedanken erfüllten Wort, könnte man sagen. Also die Musik kann sehr schön also das Gefühlsmäßige etwa weitertragen, aber durch Musik alleine Gedanken mitzuteilen ist sehr schwierig. Also da kommt mehr die gefühlsmäßige Ebene. Das Gedankliche wird erst durch das Wort getragen, wenn also der Klang bereits so durchformt ist, dass eben die Konsonanten wirken drinnen, die Vokale wirken, dass also die einzelnen Laute entstehen, die ja ein Abbild im Prinzip des ganzen Kosmos sind. Also die Konsonanten, die 12 Urkonsonanten, könnte man sagen, hängen zusammen mit den formenden Tierkreiskräften. Die 7 Urvokale hängen zusammen mit den 7 Planetensphären. Das steckt da drinnen, also in dem Wort steckt eigentlich die ganze Gestaltungskraft drinnen, die den Kosmos gestaltet in Wahrheit. Und letztlich die Quelle des Wortes, das wissen wir ja auch, das Wort schlechthin ist der Christus. Er ist eigentlich das Schöpfungswort. Das heißt, wenn es in der Genesis heißt, die Elohim sprachen, dann heißt das eigentlich, dass durch sie der Christus wirksam wird. Dass durch die Gemeinschaft der 7 Elohim das Wort selber ertönt, das heißt, der Christus wirkt durch diese Gemeinschaft der Elohim in Wahrheit hindurch. Also die Elohim sind eigentlich nicht der letzte Ursprung der ganzen Schöpfung, sondern dahinter steht eigentlich noch der Christus. Und er offenbart sich in seinem Wort aber jetzt durch die Elohim. Die sind sozusagen, wenn man will, sein Werkzeug jetzt, mit dem er die Erdenschöpfung hervorbringt. Und was als vermittelnde Kraft dazu eben notwendig ist, ist dieser Lebensäther, der ja eben daher auch in einer starken Beziehung zu dem Christus steht. Also Christus hat immer auch eine sehr starke Beziehung zu den Lebensätherkräften. Und in denen wirkt eben das Wort. Also da verdichtet sich das wirklich zu ätherischen Gestaltungskräften. Also es wird etwas sehr Bedeutsames ausgedrückt mit dieser Zeile in der Genesis, die Elohim sprachen. Das haben sie am Anfang sozusagen noch nicht gekonnt. Am Beginn der Schöpfungsgeschichte, wo das im Anfang schufen die Elohim den Himmel und die Erde, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz und so weiter, da sind sie im Grunde noch stumm. Also sie können sozusagen, wenn man so will, unter Anführungszeichen noch nicht sprechen. Wobei natürlich dieses Götterwort ganz anders und viel mächtiger ist als unser menschliches Wort. Unsere irdischen Sprachen sind natürlich nur ein ganz winziges Abbild davon, aber doch immerhin ein gewisses Abbild davon. In Wahrheit liegt auch das Geheimnis dahinter, dass wir durch die Sprache die Dinge benennen können. Die Elohim haben sie halt gleich geschaffen aus dem Wort heraus. Und wenn wir sie benennen, dann vollziehen wir in gewisser Weise so im ganz Kleinen ein bisschen diesen Schöpfungsprozess nach. Wobei sich dann aber im Zuge der Menschheitsentwicklung halt auch Verschiebungen ergeben haben, indem man Worte nicht mehr für das gebraucht, für das sie ursprünglich entwickelt wurden, sondern es hat sich die Bedeutung verschoben und dann stimmt das Bild, das hinter dem Wort steckt, nicht mehr ganz überein mit dem Ding, das es bezeichnet in Wahrheit. Dann ist es nur mehr in einer äußerlichen Beziehung. Das ist in den heutigen Sprachen oft so, dass die Worte nur mehr eine äußere Beziehung zu dem Ding haben und das Bild eigentlich in Wahrheit, das hinter den Lauten steckt, oft etwas ganz anderes schon ausdrückt, weil sich das verschoben hat. Einfach in der Zeit, wo die Menschen diese Bilder nicht mehr erleben konnten, sich nicht mehr bewusst machen konnten, hat man das dann mehr nach gedanklichen Prinzipien, nach äußerer Vereinbarung und so auch einmal für was anderes gebraucht, und im Laufe der Jahrtausende hat sich das also sehr verschoben.
Ja, das ist aber innerhalb der Sprache. Aber jetzt gibt es ja verschiedene Sprachen und die nennen alle dasselbe Ding in einer anderen...
Das ist auch eine sehr interessante Sache. Man kann natürlich jede Sache auch von verschiedenen Seiten ansehen. Und also wenn ich hernehme ein Bild, was ich in der Sprachgestaltung oft nehme, also wir haben zum Beispiel das deutsche Wort Baum. Baum, da stimmt das Bild sehr gut, nämlich mit dem überein, was man draußen sieht. Das ist einmal so eine große etwas den Raum Erfüllendes. Im Au, das ist immer was durch und durch geht, also den Raum Erfüllendes.
Du warst vielleicht ein bisschen anders sogar, ne? Baum oder so. Weiß nicht,
ja.
Das ist jetzt meine Fantasie.
Ich spreche jetzt einfach von unserem Baum. Also da passt das Bild auf jeden Fall sehr gut zu dem, was man sieht. Baum. Und mit das hat so das Ergreifen. Das ist so eigentlich dieses mit den Wurzeln in die Erde greifen und den Erdboden fast verkosten, genussvoll verkosten. Und wenn im M ist eigentlich dieses mit den Lippen ergreifen und sich einverleiben. Also etwas, was köstlich ist, sich einverleiben. Das ist hinterm M immer irgendwo drinnen. Und das gibt eigentlich also ein sehr schönes Bild für weiß ich nicht, so einen Baum mit einer mächtigen Krone und mit mächtigen Wurzeln, der da so genießerisch ins Erdreich hineinfasst. Wenn man das vergleicht etwa mit dem englischen Tree, da steht einmal was, da regt sich was und dann schießt I. Aber wenn man es jetzt mit Doppel-E schreibt, aber es kommt ja auf den Klang vor allem an, weniger auf die Buchstaben, also auf den Klang. Also da schießt nach allen Seiten irgendwas hinaus. Also das heißt, es ist ein Baum, der nicht diese mächtige Krone hat, sondern wo man das Augenmerk jetzt drauf legt, da ist ein Stamm, der steht fest in der Erde. Und aus dem schießen die Zweige heraus. In dem R ist auch noch so die Regsamkeit drinnen, also die Zweige, die da geradezu herausgeschleudert werden, möchte ich fast sagen. Also diese ungeheure Wachstumskraft auch. Vielleicht ist das ein Baum im Frühjahr irgendwo, wo noch diese Blätter noch nicht so deutlich sind, aber wo einfach die Äste nach allen Seiten heraussprießen irgendwo.
Von denen Charakter wie eine Pflanze.
Ja, genau, richtig, ja, ganz genau.
Ja, es kommt, meine Frage ist jetzt auch so, wie sie der Engländer hinstellt, ne? Also dieses I.
Ja, genau. Ja.
Ich bin auch ein Baum.
Ja.
Ne?
Ja.
Bei uns ist mehr der Staunen drinnen.
Richtig. Es hat natürlich auch dieses und I, einen sehr viel abstrakteren Charakter irgendwo. Das ist so ein Liniengeflecht fast, wenn ich das als Bild nehme. Und der das
Gefühl.
Ja, das spricht viel mehr das Gefühl an. Das Tri ist viel nüchterner eigentlich, fast geometrisch irgendwie so. Das hängt natürlich mit der unterschiedlichen Seelenmentalität zusammen, dass man jetzt ein und dieselbe Sache sehr unterschiedlich ansehen kann. Auch über das haben wir ja öfter gesprochen, dass eigentlich jeder Mensch die Welt in Wahrheit anders sieht, auch wenn er auf die gleichen Dinge blickt. Aber sicher im Groben ist einmal eine Gemeinsamkeit, da ist schon klar, es ist nicht was völlig anderes. Aber der eine hebt mit dem Bewusstsein viel mehr die Aspekte hervor und der andere vielleicht ganz andere. Und der Maler vielleicht viel mehr, der sieht Dinge, an denen die meisten Menschen vorbeigehen, weil sie gar nicht wach dafür sind. Also auch der Wachheitsgrad ist ja sehr unterschiedlich schon, mit dem wir uns allein der sinnlichen Welt gegenüberstellen. Und natürlich hängt es zusammen mit der Volksmentalität einmal. Dann aber auch bis zu einem gewissen Grad mit der individuellen Mentalität. Aber das drückt sich eben in der Sprache noch nicht so aus, weil wir haben noch keine Individualsprache. Also wenn sich was ausdrückt heute, ist es die Volksmentalität. Es wird einmal so kommen, dass, wir haben ja auch davon gesprochen, dass es einmal so weit kommen wird, dass der Mensch, der individuelle Mensch, wirklich wortschöpferisch tätig sein wird. Und der andere wird ihn verstehen dadurch, dass er nachschöpferisch diesen Prozess nachvollzieht. Das heißt, es gibt dann eigentlich keine genormte, feste Sprache mehr, wo man sagt, lass mich nachschlagen im Wörterbuch, was bedeutet das? Sondern die Worte werden im Moment geprägt, schöpferisch geprägt im Moment. Sicher werden sich dann auch gewisse Gewohnheiten auch wieder ausbilden, aber vor allem bei jedem einzelnen Menschen, der wird bestimmte Worte immer wieder gebrauchen. Das ist noch in der ferneren Zukunft. Aber wenn das nicht kommen würde, dann würde die Menschheit wahrscheinlich relativ bald schon verstummen, wenn nicht das anfangen würde bereits so im Untergrund. Denn die Sprachen, die aus der Vergangenheit kommen, also die Kollektivsprachen, die Volkssprachen, die sind also deutlich in einem Abbauprozess. Und das ist nicht nur in unserer Zeit zu bemerken, in unserer halt sehr stark, weil jetzt kann man ja wirklich fast von Jahr zu Jahr merken, wie also die Sprache eigentlich sich zersetzt im Grunde und wie sie ärmer wird an Wortschatz, wie die Aussprache auch immer schlampiger wird. Auch das, also gerade bei den Jugendlichen oft ist das, damit will ich gar nicht schimpfen jetzt, aber es ist einfach ein deutlich bemerkbares Phänomen, dass es ihnen gar nicht so leicht fällt, das sich auszudrücken. Und da ist viel verloren gegangen, aber in Wahrheit ist das ein Prozess, der schon sehr, sehr viel früher begonnen hat. Weil wenn man im Vergleich den Weg etwa vom alten Sanskrit oder auch von dem Hebräisch, mit dem wir uns jetzt beschäftigen, allein zu den modernen Sprachen, also zu den neuzeitlichen Sprachen, also sei es unser modernes Deutsch oder das Englisch oder was, ist es schon ein ganz gewaltiger Verlust, der da passiert ist. Die alten Sprachen sind eigentlich die viel reicheren, auch an grammatikalischen Formen, an Wortschatz, einfach an Nuancen. Oder wenn man im Arabischen zum Beispiel ist der Prozess noch lange nicht so stark vollzogen. Da ist noch viel mehr von diesen alten Kräften drin. Gerade das im alten Arabischen oder überhaupt in diesen orientalischen Sprachen, die sind unheimlich reich. Die Rose des Onkels und die Rose der Mutter oder die Rose der Geliebten haben einen anderen Namen, weil die eine ganz andere Bedeutung haben. Bei uns ist Rose, Rose, Rose. Da kann ich diesen Unterschied gar nicht mehr so ausdrücken. Also darum ist gerade diese, etwa die arabische Dichtung und so, also ich kann leider nicht Arabisch, aber soll auf jeden Fall was Wunderbares sein. Und nicht ohne Grund hat sich zum Beispiel der Goethe auch mit diesen Dingen beschäftigt und hat ja gerade eine sehr starke Beziehung auch zu diesem Arabisch, von mir aus auch Muslimischen irgendwo gehabt. Eben vor allem auch durch diesen Reichtum der Sprache, durch diesen Reichtum an Ausdrucksmöglichkeiten. Und wenn man heute das moderne Alltagsenglisch etwa hernimmt, das ist eine ganz karge Sprache in Wahrheit. Ist ja auch nicht mehr vergleichbar mit dem Shakespeare-Englisch. Ich meine, die wenigsten Engländer heute verstehen einen Shakespeare-Text in Wahrheit. Also der durchschnittliche Engländer, wenn der Aufführung von der Royal Shakespeare Company sieht, dann versteht er die Hälfte nicht in Wahrheit. Weil er die ganzen Ausdrücke gar nicht mehr kennt und die Art, wie gesprochen wird. Ich meine, das ist so, wie wenn man heute halt einen Goethe spielt oder was, viele verstehen sie auch nicht mehr und schlafen einen dabei, weil sie es nicht verstehen. Also das ist so, sicher gibt es natürlich eine gewisse gebildete Schicht, die das noch versteht, aber die Alltagssprache ist es bei weitem nicht mehr, die ist ganz stark reduziert. Wobei es im Englischen dann eben so ist, dass das Geniale wieder daran ist, dass sie mit den wenigen Worten, die sie im Grunde verwenden, ich meine, der aktive Wortschatz im Englischen, der heute verwendet wird, sind ein paar tausend Vokabel, das ist gar nicht viel. Das ist wirklich nicht viel. Und damit gelingt es ihnen aber zumindest für das äußere Dasein, alles zu beschreiben. Wunderbar und treffend. Also für die Technik, für die Wirtschaft funktioniert das bestens. Dafür ist es wirklich die geeignete Sprache. Im Deutschen kann man das gar nicht so klar ausdrücken. Das ist alles immer länger und Dinge. Ich sage das immer, Betriebsanleitung in Englisch ist halb so lang wie ein Deutsche. Und wenn man halbwegs Englisch kann, versteht man auch, was gemeint ist. Im Deutschen rätselt man, was meinen sie eigentlich damit. Weil man kann es dann...
Psychologie ist kürzer in
ja, in ja. Und es ist, wie soll ich sagen, die Worte nehmen einfach in der konkreten Situation die Bedeutung an, die sie brauchen. Ein Wort wie to do oder to make oder to take ist, kriegt eine spezielle Bedeutung in einem bestimmten Zusammenhang und drückt dann präzise das aus, was es soll. Und das heißt, eigentlich ist da die Kommunikation fast jenseits der Worte. Die Sprache macht sich fast überflüssig. Das hat auch etwas für sich. Also das ist jetzt nicht nur negativ zu sehen. Ich meine, man müsste halt beides miteinander verbinden können. Das wäre der Idealfall. Und wenn die Entwicklung richtig weitergeht, wird das auch kommen, dass man eben bei Bedarf eben dann wirklich wortschöpferisch einfach neue Nuancen herausbringt. Das ist ja überhaupt dann nur so ein Dogma unserer Zeit, der Sprache ist was Totes und so wie sie ist, definiert es im Wörterbuch, so muss ewig bleiben. Das ist nicht der Fall. Ich meine, es gibt erstens den Verfallsprozess, aber es gibt andererseits auch einen Neuentstehungsprozess. In den östlichen Sprachen, also vor allem in den fernöstlichen Sprachen, ist das ja sowieso noch heute viel reicher, aber noch nicht aus dem Individuellen heraus. Da kommt es noch ganz aus dem Kollektiven, also weiß nicht, im Chinesischen, im Japanischen und so. Da ändert sich die Sprache sehr, sehr viel stärker als im Deutschen etwa. Ich meine, sicher gibt es im Deutschen auch immer wieder neue Modeworte und dergleichen. Das, also ein bisschen was Wortschöpferisches ist auch da drinnen. Das ist aber bislang bloße Kombination von Vorhandenem. Aber es wird einmal grundsätzlich ganz neue Bilder geschöpft werden. Aber immerhin, ich meine, auch das Kombinieren ist ein gewisser schöpferischer Prozess. Also auch selbst wenn es so manchmal blöde Modeworte gibt, ist es halt ein bisschen eine daneben gegangene Form des Sprachschöpferischen. Der Mensch will eigentlich in Wahrheit das tun. Wir wären nicht Menschen, wenn wir nicht irgendwo immer das in uns hätten. Und wir sind eben die Wesen, die die Dinge, die die Elohim geschaffen haben, benennen wollen und müssen. Und dadurch uns gerade also auch unser Ich-Bewusstsein nämlich sehr stark erwerben. Weil nicht nur, wir haben unser Ich-Bewusstsein einmal dadurch, dass wir uns der Welt gegenüberstellen, uns von ihr unterscheiden können. Aber das alleine genügt noch nicht. Wenn die Welt da draußen ein völlig unbegriffenes Etwas ist, dann finden wir uns selber auch nicht. Wenn Sie sich vorstellen, wir gingen nur durch so eine nebelhafte Landschaft, wo wir keine Konturen unterscheiden können, tappen nur durch diesen Nebel, dann findet man von der Welt draußen nichts Konkretes, aber wir selber finden uns auch nicht. Also wir finden unser Ich eigentlich umso deutlicher im Gegenschlag zu dem, was konkret in der Welt draußen vor uns steht. An jedem Ding, an dem wir anrennen, sozusagen, lernen wir etwas auch über uns. Einerseits über die Welt, aber auch über uns. Also angenommen, wir würden überhaupt nur in einer wässrigen Welt irgendwo schwimmen, dann würden wir uns selber nie finden. Das ist so, wie wenn man in einer Badewanne liegt und das Wasser hat angenehme Körpertemperaturen und da kommt man leicht ins Träumen irgendwo. Hellwach und klar bewusst wird man da eher nicht. Das ist angenehm, aber es ist nicht der beste Ort, um jetzt ein klares, waches Ich-Bewusstsein zu entwickeln. Also wir brauchen eine sehr konturierte Welt und dass wir sie aber so konturiert erfassen, hängt auch sehr stark damit zusammen, dass wir sie sprachlich benennen. In Wahrheit erfassen wir den Baum als Baum erst so richtig, wenn wir ihn auch Baum nennen. Wenn wir noch kein Wort dafür haben, ist das irgendein grüner Fleck da draußen in Wahrheit. Also er konkretisiert sich uns erst sehr stark durch die Sprache. Und daher ja auch das Interessante etwa in manchen sogenannten primitiven Sprachen bei Völkern, die jetzt, was weiß ich, im Dschungel, im Urwald irgendwo leben, an sich wenig Technik oder so haben, aber die haben vielleicht 10 Worte für grün. völlig unterschiedliche Worte, weil es so viele Grüne außen gibt und jede bedeutet etwas ganz anderes. Ich meine, wir gehen halt durch den Dschungel und sind grün, heller, dunkler. Die verbinden ganz konkret andere Dinge damit. Und das heißt, diese Umwelt erscheint ihnen dort viel, viel reicher strukturiert als uns. Für uns ist das ein Einheitsbrei aus hellerem und dunklerem Grün und mehr erkennen wir nicht. Aber erst wenn wir benennen lernen, aha, dieses Grün ist so, das hat einen ganz anderen Charakter und hängt damit zusammen, weiß ich nicht, dass die und die Tiere dort dahinter lauern oder dass darunter die und die Wurzeln zu finden sind, die, von denen wir uns ernähren können oder was anderes ist, was Giftiges, was fürs Überleben einfach dort sehr, sehr wichtig ist. Erst wenn wir die Benennungen dafür haben, dann werden wir auch im Sehen bewusst dafür. Also das ist ein gegenseitiger Prozess. Und das hängt eben sehr stark auch damit zusammen, dass wirklich die Welt eben aus dem Wort heraus geschaffen ist. Und wir das so im Kleinen halt in Einzelaspekten nachvollziehen. Ich meine natürlich jetzt auch die Worte, die hier in der Genesis stehen, können nicht das Gesamtbild geben, das ist ganz klar. Es ist trotzdem was sehr Komprimiertes, aber es gibt sozusagen die wichtigsten, die zentralen Bilder und es zeigt sich vor allem, das haben wir ja mittlerweile schon gesehen in ihrer Entwicklung. Weil es kommen gewisse Bilder in leichter Variation immer wieder vor. Das gerade bei diesem ersten Schöpfungstag ist das sehr deutlich. Also wenn man sich einfach ein bisschen genauer darauf einlässt, dann sehr oft ist dieses Buh zum Beispiel dabei, also diese Blase, die sich bildet, diese Kugel von mir aus, die sich bildet, das kommt sehr oft vor. Es ist sehr oft dieses Beseelte drinnen, dieses oder das Haar, das vorkommt. Das ist in sehr vielen dieser verwendeten Worte drinnen. Also das gibt sehr unterschiedliche Nuancen. Oder ganz am Anfang haben wir das schon besprochen, in dem Brigitte Bara Elohim. Das Bara ist schon wieder so eine gewisse Metamorphose des Bereshit am Anfang. Da ist ein Teilaspekt davon drinnen, aber es kriegt eine andere Nuance, indem sie sehr stark mit den A verbunden wird. Aber es ist sowohl das Bu als das R drinnen in beiden, also innerhalb einer Hülle entfaltet sich innere Regsamkeit. Das ist einmal das Brr sozusagen. Aber im Bereshit ist es einmal mit dem E mehr verbunden, mehr dieses sich selbst spüren, ist im Vokal E drinnen, im A ist es mehr das sich öffnen, das Offenbaren. Also das, was zuerst mehr im Inneren erlebt wird, offenbart sich in gewisser Weise. Und das ist dann das Wort Bara, schufen. Also indem es im Bereshit ist das nur so ganz im Inneren erleben der Elohim. Im Bara tragen sie das jetzt nach außen oder sie öffnen sich so irgendwie, dass es nach außen gehen kann, bis zu einem gewissen Grad. Also sehr ähnlich eigentlich, aber doch jetzt ein anderer Akzent drinnen. Und es fehlt zum Beispiel aber das T, der Einschlag des Geistes, also der Geist, der ist halt in dem, wo die Elohim unmittelbar drinnen sind, aber in dem Schufen, das ist nur mehr das Produkt, das herauskommt. Da ist sozusagen das Geistige nicht mehr tätig drinnen, sondern das ist das Produkt, das das Geistige geschaffen hat. Aber es ist immerhin noch eine gewisse Regsamkeit drinnen, also was Seelisches ist noch drinnen. Was nicht verwunderlich ist, weil sie die ganze Schilderung ja in der Seelenwelt abspielt, haben wir gesagt. Sie sind keine Bilder für äußere Ereignisse, sondern alles spielt sich in der Astralwelt, in der Seelenwelt ab. Gut, also das war das Wesentliche, dieser wesentliche Punkt, es sprachen die Elohim, was also in dieser Zeile jetzt vorkommt. In dieser Zeile, die da mit drittens bezeichnet ist in unserem Text. Vayomer Elohim Jehior Vayhior. Es sprachen Elohim, es werde Licht und es ward Licht. Also mit dem Vayomer, mit dem es sprachen, wird hingedeutet, sagten wir darauf, dass der Lebensäther entsteht, als Neues, als völlig Neues. Also den gab es bisher in der ganzen Entwicklung, auch auf den früheren planetarischen Entwicklungsstufen, noch nicht. Und durch diesen Lebensäther herein wirkt jetzt in Wahrheit die Christuskraft. Das ist zwar hier nicht direkt ausgesprochen, aber das können wir jetzt wieder wissen, weil wir wissen also, dass der Christus das Wort eigentlich an sich ist. Und was die Elohim jetzt schaffen, ist das Licht. Das Licht gab es allerdings schon auf früheren Entwicklungsstufen. Es ist also nicht etwas ganz Neues, was herauskommt. Nicht wahr? Licht ist bereits entstanden auf der sogenannten alten Sonne. Also es war der alte Saturn, da ist die Wärme entstanden. Auf der alten Sonne ist Luft und Licht entstanden. Also Luft als Element und Licht als Ätherisches, der Lichtäther eigentlich. Und auf dem alten Mond halt dann das Wasserelement noch dazu. Das heißt, es gab dann Wärme, Luft, Wasser nach unten und nach oben gab es Licht und dazu kam der Klangäther. Und jetzt auf der Erde ist das Neue der Lebensäther, der dazukommt, der sich eben ausdrückt in dem Es-Sprachen, der Lebensäther, der eben auch von Steiner oft Wortäther genannt wird darum. Und nach unten bildet sich das feste Erdelement. Oder wird sich bilden. Wir sehen da nämlich, es ist nicht ganz gleichzeitig, weil von dem festen Erdelement findet man jetzt da noch nicht eigentlich was erwähnt. Also es deutet sich mehr an, dass sich dieser Lebensäther bildet. Und zwar vielleicht auch das noch, bevor wir jetzt auf das Wesen des Lichtes näher eingehen. Wie ist denn das zustande gekommen, dass sich dieser Lebensäther überhaupt bilden kann? Also wir haben ganz am Anfang diese Scheidung des Himmels und der Erde. Also zwei Weltbereiche trennen sich. Ein höherer Weltbereich, Hajamayim, der Himmel, und Haaretz, die Erde. Vom Ätherischen her bedeutet das, dass die feineren Ätherelemente, also namentlich das, was mit dem feineren Wärmeelement zu tun hat, was potenziell schon vorhanden ist, sage ich mal im Seelischen durchaus potenziell schon vorhanden ist, als Lichtäther und als Klangäther, das geht mit der Himmelswelt hinaus. Und unten bleibt das dichtere Wärmeelement, das Luftelement und das Wasserelement. Vielleicht das feinste Luftelement geht sogar auch mit dem Hajamayim hinaus. Aber eben nur der feinste Teil davon. Also diese Trennung passiert. Wenn man es jetzt vom Seelischen, vom Astralischen her betrachtet, könnte man sagen, dass die lichten, hellen Seelenkräfte mit der Himmelswelt hinausgehen und die dunklen, mehr triebhaften Seelenkräfte, die sammeln sich in der Erdenwelt, in dem Haaretz. Das ist also auch die seelisch finstere, dunkle Welt, also wo so düstere, mehr egoistische Triebe, könnte man sagen, wirken. Oder etwas, was in uns dann zum Triebhaften wird. Wobei man diese Kräfte aber nicht in dem Sinn jetzt noch als böse oder als negativ betrachten darf. Sie sind ja durchaus auch notwendige Kräfte. Auch das haben wir das letzte Mal besprochen. Ohne dieser, wenn man so will, egoistischen Kräfte. Das Dunkle kommt nämlich durch den Egoismus zustande. Also Egoismus heißt, ich will gewisse Seelenkräfte an mich heranziehen und den Rest stoße ich aber zurück. Der Rest soll nicht mehr herankommen, sondern ich will etwas für mich und das halte ich jetzt verschlossen sozusagen, gebe es nicht mehr her. Aber damit schließe ich mich auch ab vom Licht der ganzen Seelenwelt um mich herum. Also es entsteht auch etwas Verdunkelndes dadurch. Aber andererseits ist das etwa die Voraussetzung dafür, dass sich unser Astralleib bilden kann. Weil der ist ja bis zu einem gewissen Grad ein aus der gesamten Seelenwelt herausgenommener Teil. Etwas, was sich absondert bis zu einem gewissen Grad. Nicht völlig, aber doch bis zu einem gewissen Grad. Sonst könnte man es gar nicht verkörpern auf der Erde. Sonst würde es schon auf der Stufe nicht funktionieren. und diese Absonderung, also dieses Astralleibs ist die Voraussetzung dann, dass ich überhaupt ein Ätherleib absondern kann aus der allgemeinen Ätherwelt und dann später ein physischer Leib bilden kann, als eine mehr oder minder abgeschlossene, in sich geschlossene Gestalt. Also das heißt, wenn es diese dunklen Seelenkräfte nicht gäbe, dann gäbe es auch nicht die Möglichkeit zur Verkörperung. Und da die Verkörperung auf Erden passieren soll, sammeln sich dort einmal sogar vor allem diese dunklen Kräfte, diese finsteren Kräfte. Darum heißt ja dann auch später, und Finsternis war über der Tiefe. Und der Geist der Elohim schwebte über dieser Finsternis. Veruach Elohim rachefet alpene hamayim. Diese Tiefe unten wird interessanterweise hamayim genannt, die Wasser auch. Das heißt, auch der Geist der Elohim schwebte über den Wassern, oder Steiner nennt es da manchmal über den flutenden Stoffesmassen, also über den dichteren Elementen jedenfalls. Wobei auch, ich erwähne es immer wieder, das Wort Hamayim kommt in Hashamayim auch vor, in der Himmelswelt, interessanterweise. Also mit dem werden wir uns auch einmal noch beschäftigen müssen, wieso die Wasser da unten vorkommen und da oben vorkommen. Also da ist es das dichteste, finsterste von mir aus, und andererseits taucht es in der Himmelswelt aber auch auf. Was hat das wieder zu bedeuten? Ist ja auch rätselhaft. Aber es ist ganz deutlich, sind dieselben Laute. Hamayim und Hashamayim. Hashamayim. Und wenn man noch den Artikel weglässt, weil das HA ist eigentlich nur der Artikel, also Wasser hieß Mayim und Shamayim Himmel. Also es unterscheidet sich im Wesentlichen nur das Shamayim und Mayim. Und tatsächlich, konsequenterweise, am zweiten Schöpfungstag gibt es ja auch dann die Scheidung zwischen den Wassern unten und den Wassern oben. Also da wird das noch einmal besonders thematisiert. Also dieses Thema werden wir dann vor allem am zweiten Schöpfungstag, also im Herbstsemester, uns beschäftigen müssen, was das bedeuten kann. Also vom Seelischen her gesehen sammeln sich auf der Erde die Finsterniskräfte, in der Himmelswelt die, wenn man so will, Lichtkräfte oder die Kräfte, die bereit sind, das Licht zu gebären zumindest. Und dann heißt es eben, Veruach Elohim rachefet alpene hamayim, also der Geist der Elohim schwebte über diesen Wassern, über dieser Dunkelheit, also über der Erde oder über dieser Erdensphäre. Das ist auch insofern interessant, als das, was eben als Ruach Elohim bezeichnet wird, wird jetzt nicht geschildert im unmittelbaren Zusammenhang mit der Himmelswelt, sondern in die Nähe der Erdenwelt gerückt. Es schwebt sozusagen unmittelbar über dieser Dunkelheit. Und auch über das haben wir gesprochen, was dieses Ruach Elohim ganz konkret bedeutet. Wir haben gesagt, das ist vergleichbar dem, was in unserer Verstandes- und Gemütsseele wirkt. Man könnte sagen, es ist der göttliche Verstand, nicht die göttliche Vernunft. Die göttliche Vernunft ist etwas Höheres. Der göttliche Verstand ist also etwas, was, naja, was vergleichbar ist mit unserem logischen Verstand irgendwo. Also so mehr der Verstand, der konstruieren kann, der Gedankengebilde ausarbeitet, so dass sie logisch stimmig sind, der aber nicht unbedingt schöpferisch ist. Also das, was da über der Tiefe schwebt, ist nicht die eigentliche Schöpfungsquelle in Wahrheit. Die liegt nämlich in der Himmelswelt oben. Dort ist das höhere Geistige der Elohim zu finden. Aber sie haben einen Teil ihres Geistigen herausgesondert und sind sozusagen eingetaucht oder an die Oberfläche dieser Erdenwelt herangekommen damit und haben sich damit eigentlich aus diesem Weisheitslicht, das in der Himmelswelt in Wahrheit schon vorhanden ist, herausgezogen, mit einem Teil ihres Bewusstseins zumindest. Und sie haben so etwas wie eine Verstandesseele ausgebildet. Und wir haben gesagt, das hängt damit zusammen, dass durch diesen Verstand der Elohim werden eigentlich die Schöpfungsgedanken in konkreter Form ausgearbeitet. Sie kommen aus der schöpferischen Quelle, aber da haben sie noch eine sehr lebendige, ununterbrochen veränderliche Form, oder eigentlich sind sie noch wirklich ungeformt in Wahrheit, nicht? Weil das Schöpferische kommt aus dem oberen Devachan, aus dem sogenannten Arupa Devachan. Arupa heißt ungeformt. Da sind die Gedanken noch nicht in Formen zu fassen. Also noch ganz was Bewegliches. Das eigentlich Schöpferische ist immer was ganz Bewegliches. Weil in dem Moment, wo es fest und fertig ist und so ist es, Punkt, dann ist, hat der Schöpfungsprozess aufgehört. Dann ist es fertig. Dann tut sie nichts mehr im Grunde. Aber trotzdem, um sozusagen die Schöpfung wirklich irdisch konkret zu machen, wenn man so will, muss man sie in diese feste Form gießen. Und bevor das wirklich äußere, stofflich feste Form wird, ist die Vorbedingung, dass es gedanklich feste, klare Form wird, sozusagen unter Anführungszeichen ein Konstruktionsplan wird, ein ganz konkreter mit allen Details, wo also alle Details eingetragen sind, wo gehört das Dach hin und wo gehören die Fundamente hin und so weiter. Also eine konkrete Architektur der Erdenwelt muss entworfen werden. Auch ein Architekt, wenn er mal ein Haus entwerfen will, hat er mal eine gewisse Idee und dann macht er erste Skizze oder irgendwas, aber mit dem kann ich noch kein Haus bauen. Wenn man der nur eine Skizze gibt und sagt, bau das Haus, wird es schwierig werden. Wie soll ich die Statik berechnen? Wo sind Stützseilen? Und das alles ist noch gar nicht drinnen. Also das muss erst sehr konkretisiert werden und abgestimmt werden auf die ganzen Naturgesetze sozusagen, die es gibt. Mit denen muss das zusammenpassen. Ich kann leicht irgendeinen genialen Entwurf machen, aber wie baue ich das, dass das nicht zusammenstürzt? Da, leider Gottes, muss ich mich nach den Gesetzen der Schwerkraft errichten und nach den Bruchfestigkeiten der Materialien und so. Was nützt mir das, wenn ich ein Material brauchen würde, das 10-mal so bruchfest ist, als das Festeste, was es gibt auf Erden, bis jetzt zumindest, dann kann ich es nicht bauen. Oder muss so lange warten, bis die Technik so ein Material hervorbringt. Also da sind sehr viele Schritte dazu notwendig, um einen schöpferischen Impuls wirklich ganz konkret in einen konkreten Plan umzuarbeiten. Und das ist es, diese Tätigkeit ist es, die in diesem Ruach Elohim lebt. Da wird also wirklich der Schöpfungsplan konkretisiert. Bis in die einzelnen Substanzen hinein, die dann die Erde aufbauen. Daher sagt Rudolf Steiner auch an einer anderen Stelle, dieses Ruach, überhaupt, was man als Ruach bezeichnet, im Deutschen, bei den deutschen Mystikern wird das dann oft genannt, auch die Feuerluft, die sogenannte Feuerluft. Das ist eigentlich der Urstoff überhaupt, aus dem unsere Welt gebaut ist. Das heißt, das sind die konkreten Gedankenformen eigentlich, die allem in unserer Welt zugrunde liegen. Das heißt, auch die Gedankenformen, die unserer Materie zugrunde liegen, den Stoffen unserer Welt zugrunde liegen. Also wie der irdische Schwefel gebaut ist, wie der irdische Phosphor gebaut ist, wie das Eisen gebaut ist in seiner Struktur, das liegt da drinnen. Diesen Plan arbeiten jetzt die Elohim aus, also die sind sehr gescheit.
Aber es hätte andere Möglichkeiten.
Es hätte andere Möglichkeiten auch gegeben, richtig. Es hätte andere Möglichkeiten auch gegeben, so ist es. So ist es. Also in dem, was sozusagen noch aus dem Ungeformten kommt, wo das eigentlich Schöpferische noch wirkt, das hat, lässt offen noch viele, viel, viel, viel mehr Möglichkeiten. Aber eine davon muss ich verwirklichen. Und ich kann, wenn ich eine konkrete Schöpfung hervorbringen will, dann auch nur eine dieser Möglichkeiten letztlich verwirklichen. Es muss dann alles zusammenpassen irgendwo. Ich kann sagen, ja, aber das andere hätte mir auch noch gut gefallen. Aber wenn sich das nicht in das Gesamtbild hineinfügt, dann kann ich es nicht mehr verwirklichen. Also es ist im Grunde auch für die Elohim ein sehr schmerzhafter Prozess, möchte ich fast sagen. Weil sie erleben einerseits mit dem Teil ihres Bewusstseins, der mit dieser schöpferischen Himmelswelt noch ganz verbunden ist, erleben sie diese ganze reiche Fülle. Und von dem müssen sie jetzt den größten Teil weglassen und dürfen nur einen ganz kleinen Teil nehmen und den in eine konkrete Form gießen. Weil alles andere würde ihnen sofort diese Form wieder auflösen, weil es ihr widerspricht. Ich kann etwas eckig oder rund bauen, aber ich kann es auf Erden nicht gleichzeitig eckig und rund bauen. Ich meine, ja, ich kann ein Eck, eine Seite eckig bauen und die andere rund. Das ist ein Kompromiss, aber es kann nicht etwas auf Erden zugleich rund und zugleich eckig sein. Ich muss irgendwann die Entscheidung treffen, soll es eckig sein oder soll es rund sein? So wie es im Design ja auch oft ist. Es gibt eine Phase, wo alles runde, geschwungene Formen sind und dann ist wieder alles ganz eckig. Aber beides gleichzeitig geht nicht. Eine runde Ecke kann man schwer bauen auf Erden.
Und die Menschen bemühen sich immer.
Sie bemühen sich immer, ja, aber das funktioniert halt irgendwie nicht so. Ja, ja, im eigenen Leben, richtig. Natürlich, aber es muss ja auch so sein, weil zum Glück ein bisschen was Schöpferisches wirkt ja in uns. Wir haben ja auch diesen schöpferischen Funken in uns, das heißt, wir haben wirklich den Funken, der bis ins obere Devachan mindestens hinaufgeht, aus dem also auch die Elohim schöpfen, und wir stehen immer wieder selber vor der Aufgabe, das herunterzubringen. Und dann müssen wir es konkretisieren, irgendwann müssen wir entscheiden, so oder so. Und meistens sind es nicht nur zwei Möglichkeiten, sondern eine ganze Menge Möglichkeiten. Und wir müssen uns irgendwann auf eins festlegen. Wenn wir es nicht festlegen, bleibt es immer in der Luft schweben. Und es verwirklicht sich nicht. Also, und wenn es dann konkretisiert ist, dann müssen wir aber auch mit allen Folgen, die das mit sich bringt, leben. Und auf jeden Fall müssen wir auf das ganze andere verzichten. Und da kann man sagen, jetzt tut es mir leid, dass ich mein Leben so geändert habe in die eine Richtung. Eigentlich hätte ich es doch lieber anders gehabt. Aber das kann man dann auch nicht wieder sofort auflösen.
Jetzt und so wie den Elohim.
Ja, ja. Ich meine, das hängt auch damit zusammen, dass natürlich Karma gebildet wird, also Schicksal gebildet wird. Auch gerade mit dem Schritt, wo es vom ungeformten schöpferischen Gedanken in den konkreten Gedanken hinuntergeht, da beginnt bereits die Karma-Bildung. Weil da ist die Weichenstellung sozusagen. Da wird eine Tat gesetzt. Und die ist in gewisser Weise man kann zwar ihre Folgen dann im Laufe der Zeit wieder aufheben, aber ich kann nicht sagen, das war nichts. Nein, wollte ich doch nicht. Dann ist es passiert. Also mit jeder Entscheidung eigentlich schon, wo ich aus dem Schöpferischen was in den geformten Gedanken hole, ist etwas passiert. Also schon das trägt zum Karma bei, in gewisser Weise. Und schon das schreibt sich auch ein in die sogenannte Akasha-Chronik. Ja, in Wahrheit sagt Steiner auf einer wieder anderen Seite, Ruach, diese Feuerluft, oder auf der anderen Seite die Verstandesseele, in der diese Elohim wirken oder aus der sie wirken, das ist zugleich auch der Grundstoff der Akasha-Chronik. Also das hängt auch mit der Akasha-Chronik zusammen. Eigentlich in diesen geformten Gedanken, das ist zugleich auch das Weltengedächtnis. Wenn etwas einmal bis zu dieser Form gediehen ist, dann bleibt das dem Weltengedächtnis eingeschrieben. Da ist es einmal drinnen. Da ist es einmal drinnen, nämlich in Wahrheit bis zumindest zum Ende unserer ganzen planetarischen Entwicklungskette. Also nicht nur bis zum Erdenende, sondern in gewisser Weise sogar bis zum Ende der Planetenkette. Es wird zwar dann manches auf andere Formen, auf andere Ebenen gehoben, wenn sich die Erdenentwicklung vollendet hat, sodass dann für uns eben die Möglichkeit besteht, dass wir nicht mehr irdisch inkarniert werden müssen, aber deswegen ist noch nicht alles weg. Also erst wenn die ganze Planetenkette abgeschlossen ist, diese siebengliedrige, dann wird das alles sozusagen wieder aufgelöscht und es ist ein völliger schöpferischer Neubeginn im Grunde. Bei dem nur das Einzige, was weitergeht, sind die Wesenheiten. Und was geistig wesenhaft ist, geht weiter und begründet dann vielleicht einmal selbst eine neue Planetenkette. Ja, wir werden auch einmal zu dem Zustand aufsteigen, wenn wir unser Entwicklungsziel erreichen sollten. Und werden dann vielleicht auch eine Welt schaffen, die ganz anders geartet ist. Wir werden vielleicht was ganz anderes hervorbringen, als jetzt die Elohim hervorgebracht haben. Das ist sogar ganz sicher, weil Aber ich meine, da brauchen wir uns jetzt noch keine Gedanken darüber machen. Es ist wirklich noch nicht unser Problem.
Man kann nicht
früh genug anfangen. Richtig. Ich meine, tun wir ja in gewisser Weise, tun wir es halt im Kleinen vorüben. Zum Beispiel schon, wenn wir künstlerisch tätig sind oder sowas, üben wir es halt im ganz Kleinen. Überall, wo wir heute schon schöpferisch tätig sind, üben wir das im Grunde schon halt ganz klein. Das ist noch der nicht einmal Kindergarten, das ist der Vorkindergarten oder ich weiß nicht. Das ist der erste Anfang, aber immerhin. Also diese Verstandestätigkeit der Elohim. Und das ist etwas sehr Bemerkenswertes. Sie haben sich in gewisser Weise mit einem Teil ihres Bewusstseins eben getrennt von dem Weisheitslicht, das in der Himmelswelt geblieben ist. Sie strecken also ihre Fühler in diese Finsternis, in die Welt der Finsternis aus, berühren sie zumindest von außen. Und das ist auch notwendig, um diese Verstandestätigkeit überhaupt hervorzubringen. Auch darüber haben wir das letzte Mal kurz gesprochen. Solange ich mit meinem Bewusstsein ganz in dem Weisheitslicht lebe, kann ich eigentlich nicht den Verstand entwickeln. Der Verstand ist etwas, was sich erst in der Dunkelheit sozusagen entwickelt, wo vielleicht nur Erinnerung an das Weisheitslicht da ist, aber wo ich jetzt blind geworden bin dafür. Nicht mehr so, wie unser Intellekt blind ist, wenn wir spekulieren über was könnte in den geistigen Welten sein, wie es die ganze Theologie tut und so weiter, also und wie ist denn die Offenbarung auszulegen und wie ist sie zu verstehen. Sehnt uns nichts mehr, aber der Verstand grübelt halt einmal darüber, wie denn das sein könnte. Also der tappt in Wahrheit im Dunkeln. Und das muss er aber, sonst ist er kein Verstand. Also sie mussten eigentlich auch dieses Opfer auf sich nehmen und da in die Dunkelheit eintauchen. Also ein Teil ihres Bewusstseins taucht in die Dunkelheit ein. Nimmt in gewisser Weise teil an den obersten Schichten dieser Dunkelheit, wenn man so will. Und die, wenn man so will, Belohnung dafür, oder das, was als Gegenschlag passiert, ist, dass sich in der himmlischen Welt aber jetzt ein neuer, feinerer Zustand bildet. Das ist dieser Lebensäther dann. Diese Lebensätherkräfte entstehen, die es vorher nicht gab. Nach unten tauchen die Elohim ein und bilden die Verstandeskräfte, die es in dieser Art auf den früheren planetarischen Entwicklungen auch noch nicht gegeben hat. Daher konnte in den früheren planetarischen Entwicklungen auch nicht eine solche äußere Schöpfung entstehen, die auch nur vergleichsweise ähnlich ist unserer Erdenwelt. Also unsere Erdenwelt zeichnet eben aus, dass dann letztlich wirklich alles in ganz klare, konkrete Formen gegossen wird. Dass das feste Erdelement überhaupt, das kristalline Element entstehen kann, das ist das eigentlich Typische für unsere Erdentwicklung. Solche ganz konkreten Formen, die nicht mehr zerfließen und dadurch eine gewisse Lebendigkeit, zwar aber auch eine gewisse Beliebigkeit haben, dass das sich konkretisiert, das ist erst hier auf Erden möglich. Das ist also das Neue. Und das entsteht durch die Verstandeskräfte der Elohim auf der einen Seite, auf der anderen Seite öffnet das Tor, dass der Lebensäther entstehen kann. Und durch den Lebensäther wirkt unmittelbar der Christus herein. Und bringt jetzt noch ganz höhere Schöpfungsgedanken dadurch herein. Also dadurch, dass es unten mehr in die Verfestigung, in die Erstarrung geht, wenn man so will, ist der Ausgleich dafür, dass aber oben noch höhere Schöpfungskräfte aufgefangen werden oder hereinkommen können. Aber die Elohim erleben sehr schmerzlich also diesen Prozess, dass sie etwas aus dieser oberen Welt in die untere tragen und dabei eigentlich das meiste dessen, was aus dem Schöpferischen kommt, zurücklassen müssen. Sondern nur ganz, ganz wenig nehmen können und das müssen sie jetzt konkret ausarbeiten. Ich meine, das ist im Kleinen spürt man das so, wenn man also in irgendwelchen schöpferischen Gedanken webt und schwebt, das ist was sehr Beseligendes. Aber jetzt das Konkretisieren und dann einen technischen Plan daraus machen, das ist, da muss man halt den Grips anstrengen. Das ist dann, ich sage immer, das Kopfwehdenken. Da muss man grübeln und errechnen und dass das zusammenpasst. Schöpferische Freiheit hat man da nicht mehr viel. Das, da muss ich die richtigen Gesetzmäßigkeiten anwenden und so weiter. Das ist also sehr, sehr schmerzhaft, der Prozess eigentlich. Künstler machen das dann auf, nicht so gern, das so ganz konkret machen. Manche schweben dann lieber, bleiben lieber da im Schöpferischen ewig, aber dann wird kein Kunstwerk draus. Das wird dann nicht, nie fertig. Das ist ein Bild, das nie fertig wird. Der Künstler muss sich halt eben auch damit beschäftigen, wie rühre ich meine Farben an und wie ist die Leinwand beschaffen und welche ist geeignet. Sonst male ich ein Bild, das wo sehr bald die Farbe wieder abbröckelt zum Beispiel. Und das ist dann auch vielleicht nicht das Richtige. Oder ich wähle bewusst irgendwelche Pflanzenfarben, ein Bild, das vielleicht nur ganz kurz besteht. Und ich sage, das Wichtige ist eigentlich der schöpferische Prozess und nach ein paar Jahren ist es verblasst und ist weg. Ist auch ein Aspekt. Oder ich mache überhaupt nur Aktionskunst oder irgendwas, was halt so modern ist. Das heißt, wo eigentlich nur der schöpferische Moment da ist und im Grunde kein Werk zurückbleibt. Hat durchaus was für sich. Also man darf über das nicht nur schimpfen. Ich meine, das Problem ist heute nur, dass man selten unterscheiden kann zwischen bloßer Charlatanerie, wo irgendein Feiztanz aufführt und das halt Kunst nennt, und etwas, wo wirklich was dahinter ist. Es kann schon was dahinter sein. Bei 99% ist nichts dahinter. Und das Publikum merkt es meistens nicht, den Unterschied. Sagen wir bei allen, aha, ja, ist auch Kunst, und dann denken sie, was war das eigentlich, aber ja, was passiert also jetzt? Die Elohim sprachen, es werde Licht. Also das heißt, mit diesem es werde Licht wird jetzt diese Lichtkraft, die eigentlich schon auf der alten Sonne geschaffen wurde, aber jetzt mehr im Verborgenen gehalten ist, also verborgen insofern, als sie noch im geistigen Bereich sich befindet, die wird jetzt heruntergeholt. Die wird jetzt heruntergeholt, zumindest bis auf die seelische Ebene. Das können wir auf jeden Fall sagen, weil wir wissen ja, dass sich die ganze Schilderung also in der Seelenwelt abspielt. Also das Licht, das auf der Sonne, auf der alten Sonne bereits entstanden ist, dort bis zum Lichtäther sich verdichtet hat, die ist am Ende der Sonnenentwicklung dieser Lichtäther wieder aufgelöst worden, vergeistigt worden, ist ins Geistige gegangen, ist dann auf der alten Mondenwelt wieder herausgekommen, wieder heruntergestiegen bis zum Lichtäther, am Ende der Mondenentwicklung hat sich das wieder aufgelöst und jetzt während der Erdentwicklung muss es wieder aus dem Geistigen heruntergeholt werden. Das ist jetzt sozusagen keine neue Schöpfung mehr, aber es muss heruntergeholt werden aus dem Geistigen und es muss in gewisser Weise natürlich auch modifiziert werden, dass es jetzt dieser neuen Entwicklung angepasst wird. Es wird nicht ganz unverändert immer herausgeholt, wie das aus der geistigen Welt, sondern es wird auch weiterentwickelt, könnte man sagen, so dass es zur folgenden Entwicklung dazu passt. Und das machen jetzt die Elohim in dem Moment, wo es in der Genesis eben heißt, Vayomer Elohim Yehi Or Vayhi Or. Also sie holen jetzt dieses Lichtäther-Element wieder hervor. Wir sehen das Ganze jetzt aus der Perspektive der seelischen Welt, aber man kann durchaus also davon ausgehen, dass es jetzt auch wirklich als Lichtäther äußerlich erscheint. Und zugleich aber kündigt sich eben da schon vorher sogar dieser Lebensäther an. Also das ist auch das Interessante. Ist sogar was sehr Interessantes. Also dass eigentlich dieses Es-Sprachen vorher kommt. Obwohl das der neueste Äther ist, sozusagen die neueste Ätherform, die höchste Ätherform, dass die eigentlich früher hervorkommt und erst als Folge dann diese alte Ätherform der Lichtäther wieder in Erscheinung tritt. Also dieses Es-Sprachen, also die Tätigkeit des Lebensäthers im Grunde, ist die Voraussetzung dafür, dass der Lichtäther wieder zum Vorschein kommt. Obwohl er das Ältere eigentlich seines Ursprungs nach ist. Aber darin drückt sich auch aus, dass er eben eine neue Qualität auch dadurch bekommen hat. indem man also sozusagen durchgeht durch dieses Lebensätherelement, wenn man so will, durch diese Sphäre geht er durch, könnte man sagen, steigt herunter über das Klangätherische und dann kommt er als Lichtäther heraus. Und ist dadurch bis zu einem gewissen Grad verwandelt oder erhöht worden. Ja, dieses Licht, das Licht, das also jetzt erscheint, Or. Vayomer Elohim Yehi Or, Vayhi Or. Or ist das Licht. Interessant ist, im Französischen zum Beispiel haben wir das Wort Gold, ist Or. Also es hat, ist auch kein Zufall, ist kein Zufall. Also es hat was mit diesem Sonnengold sozusagen zu tun.
Ora et labora.
Ja, mit dem Beten hat es was zu tun. Naja, was ist in dem, es ist eigentlich ein ganz einfaches Wort jetzt, Or. Or. Also wenn wir uns das anschauen, wie es geschrieben wird im Hebräischen, in dieser Zeile, die mit drittens bezeichnet wird. Yehi Or. Yehi, dann ist so ein Strich oben. Und dann ist Aleph, das ist das X-artige. Aleph, Resh. Und zum Schluss dann, also Aleph, Waf und Resh. Waf ist dieser kleine Winkel mit dem Punkt da oben. Also Aleph ist das, was wie ein X ausschaut. Habt ihr das alle? Ja? Dann kommt dieser kleine Winkel mit dem Punkt darüber. Das ist das Wav. Mit dem Punkt darüber wird es aber als O ausgesprochen. Also das ist ein W eigentlich, ein Konsonant. Aber die Vokalisierung zeigt an, dass es überhaupt als O ausgesprochen wird. Und zum Schluss dieser große Winkel, das ist das R, das Resh. Das haben wir ja schon öfters gehabt. Dieses Resh ist also die innere seelische Regsamkeit, könnte man sagen. Das Aleph wird in dem Sinn hier nicht gesprochen. Es deutet sich nur so etwas wie ein bisschen Offenbarungscharakter an. Aber es wird nicht extra gesprochen, bedeutet also nur diesen neuen Stimmansatz, auch im Hebräischen. Also Aleph ist oft nur dieser neue Stimmansatz, also dass man neu ansetzt zu sprechen.
Der Doppelpunkt ist Zeilenende wahrscheinlich.
Der Doppelpunkt ist Zeilenende, ganz genau. Ganz genau, richtig. So ist es. Und, also wir haben Aleph, Waf und Resh. Und vom Klang her ist auch vor allem eben das O und das R jetzt. O, was ist das O? Naja, diese Sympathiekräfte, von denen wir auch gesprochen haben, im O ist die Sympathiegeste drinnen. Also es ist eine seelische Regsamkeit, die von Sympathie erfüllt ist. Und ich habe es versucht, einmal jetzt so zusammenfassen, das Licht erscheint hier als die höchste, von reinster innerer Liebe erfüllte Seelenkraft. Also Seelenkraft als innere seelische Regsamkeit. Also von Sympathiekräften ist das Ganze aber erfüllt. Also eine innere seelische Regsamkeit, die ganz von Sympathiekräften erfüllt ist, ohne dass irgendwas anderes Störendes dabei wäre. Was nicht dabei ist, was wir oft bei dem Seelenhaften hatten, ist also diese Zeichen fürs Atmen, also das H oder das Ch, also das Strömen des Atems ist hier nicht drinnen. Das deutet darauf hin, also warum ich es auch genannt habe, reinster innerer Liebe. Also es ist etwas, was in sich beschlossen ist. Mit dem Atemprozess ist nämlich immer so ein gewisser Austausch auch angedeutet. Das ist eigentlich so etwas ganz Innerliches, Inniges. Also dieses Seelenlicht ist es ja jetzt eigentlich aus der Perspektive heraus, das beginnt jetzt die Welt zu erfüllen. Also die Elohim sprachen, es werde Licht und es ward Licht. Indem sie es sprechen, indem sie das Licht aussprechen, ist das Licht da. Das ist halt der Unterschied zu unserer Sprache. Wenn die Elohim etwas aussprechen, dann ist es gleich da. Und wir benennen nur das Fertige dann. Es wäre blöd, wenn da gleich was da wäre, wenn wir sprechen würden. Das wäre gar nicht gut, glaube ich. Das würde eine sehr unsinnige Welt hervorbringen, glaube ich. Da müssen wir noch ein bisschen Zeit lassen. Also man muss aber auch wirklich denken, welche ungeheure geistige Verantwortung diese Elohim damit übernehmen. Jedes Wort, das sie sprechen, hat ein solches Gewicht, dass es wirklich Schöpfungstatsache wird, die nicht mehr ohne weiteres wegzubringen ist. Also wo man nicht dann schnell sagen kann, ui, da habe ich einen Blödsinn gesagt, löschen wir es wieder aus. Das so einfach ist das dann nicht mehr. Wenn es einmal da ist, ist es da. Und das braucht eigentlich die ganze Erdenentwicklung, um das dann wieder letztlich ins Geistige zurückzuführen. Also da kann man aber nicht immer noch jeden Moment sagen, nein, das gefällt mir doch nicht, nehmen wir es wieder zurück. Das muss man dann eigentlich durch die ganze Erdenentwicklung durchtragen. Und erst am Ende wird es sich wieder vergeistigen, auflösen ins Geistige hinein. Und bis dahin müssen alle Wesen auf Erden mit dem Folgen leben. Also wenn die Elohim irgendwo einen Versprecher gehabt hätten, dann wäre das fatal. Was im Übrigen auch ein Hinweis darauf ist, dass wenn wir mal im ganz kleinen Abbild individuell sprachschöpferisch werden, was in der Zukunft noch während der Erdentwicklung kommen wird, dann ist damit auch eine ungeheure moralische Verantwortung verbunden. Wir werden zwar nicht gegenständlich etwas hervorbringen, aber jedes Wort wird eine ganz andere moralische, intensive moralische Bedeutung haben und Wirkung auch haben auf die Mitmenschen. Im positiven oder im negativen Sinne. Also wenn man so will, wird es in diesem Sinn dieses neue Wort, diese neue Sprache, die der Mensch einmal hervorbringen wird, unter Anführungszeichen magische Gewalt haben über andere Menschen zumindest. Im Positiven wie im Negativen. Also man wird dann wirklich durch die Worte alleine schon etwas Gutes bewirken können oder etwas Schlechtes bewirken können. So, also jetzt haben die Elohim das Licht ausgesprochen und das Licht ist erschienen. Und jetzt heißt es in der nächsten Zeile, Vayar Elohim et Haor Kitob. Vayar Elohim et Haor Kitob. Und es sahen Elohim das Licht und dass es gut war. Also wörtlich übersetzt, und es sahen Elohim das Licht, das gut. Ist grammatikalisch im Deutschen und ein bisschen chinesisch, aber im Hebräischen ist das jetzt kürzer ausgedrückt. Also es sahen die Elohim das Licht und sie sahen auch, dass es gut war. Schon allein die Tatsache, dass sie das Licht sahen, ist sehr bemerkenswert. Das hätte nämlich bis dahin kein einziges Wesen sagen können. Auch die höheren Hierarchien nicht. Weil dazu, dass man etwas sehen kann, muss man sich ihm gegenüberstellen. Das heißt, es muss eine Bewusstseinsform entstehen, die wir als Gegenstandsbewusstsein bezeichnen können. Zwar jetzt noch nicht den festen Gegenständen gegenüber, aber doch ein Bewusstsein, wo unterschieden wird zwischen einem Inneren, in dem ich bin, und einem Äußeren, dem ich mich gegenüberstelle. Diesen Bewusstseinszustand gab es bislang noch nicht. Und zwar auch nicht für die höheren Hierarchien. Das ist ganz wichtig. Also nicht nur wir als Menschen hatten es nicht, sondern auch die höheren Hierarchien hatten es nicht. Es ist ja so, dass jede planetarische Entwicklungsstufe hat die Aufgabe oder die Hauptaufgabe, die Mission, einen ganz bestimmten Bewusstseinszustand hervorzubringen. Auf dem alten Saturn war das noch ein ganz dumpfes Trancebewusstsein, nennt's oder Steiner öfters, oder manchmal sogar Todesbewusstsein. Dieses Bewusstsein hat den Charakter, dass es eine unheimliche Weite hat. Eine unheimliche Weite insofern, dass es das Geschehen des ganzen Kosmos erfasst. Also in diesem Bewusstsein erlebt man alles, was sich im Kosmos tut. Also wir müssen uns vorstellen, wir erleben jetzt das, was sich auf der Sonne tut, was sich auf dem Saturn tut, was sich auf, weiß ich nicht, Proxima Centauri tut, es ist ein bisschen über 4 Lichtjahre weg, was sich im Zentrum der Galaxis tut und was sich noch weiter tut. Also alles, den ganzen Kosmos wird unser Bewusstsein umspannen. Aber das alles ganz, ganz, ganz dumpf. Noch dumpfer als unser heutiges Tiefschlafbewusstsein. Und das kommt uns schon finster vor. Weil wenn wir tief schlafen in der Nacht, wissen wir in der Regel nichts. Also ist es schon finster. Und dieses alte Saturnbewusstsein ist noch eine Stufe dunkler. Noch dumpfer sozusagen. Aber ungeheuer weit. Ungeheuer weit. Die Mineralien haben heute noch dieses Bewusstsein. Das ist was sehr Interessantes. Also für einen Physiker und Chemiker sollte es eigentlich was sehr Interessantes sein. Die Mineralien, die Chemikalien, die Substanzen, das Stoffliche überhaupt spürt, aber sehr dunkel den ganzen Kosmos. Ist ja schon sehr interessant, dass die Physiker da halt auch drauf kommen, in gewisser Weise. Ich habe schon öfters erzählt, dass man heute weiß, dass im Grunde jedes Ereignis, das hier irgendwo passiert, dass das in irgendeiner Weise zusammenhängt mit den fernsten Fernen des Kosmos. Dass also man draufgekommen ist in der Physik, dass die Wirklichkeit sozusagen nicht lokal ist, so nennt man das. Also das heißt, nicht verständlich ist allein aus dem, was in einem engen lokalen Bezirk tut, sondern dass in Wahrheit der ganze Kosmos mitwirkt. In ganz feiner Weise. Und davon haben sozusagen die Mineralien ein ganz dumpfes Bewusstsein. Das heißt eigentlich nichts anderes, als dass sie sich nach dem in ihrer Gestaltung und in ihrer Tätigkeit richten. Also was auch an chemischen Prozessen etwa in den Mineralien passiert, hängt mit dem ganzen Kosmos zusammen. Das heißt, in letzter Konsequenz müsste man das auch mit berücksichtigen. Da wir das heute noch nicht können, bleibt dann in den Berechnungen immer ein gewisser Zufallsfaktor drinnen. Das heißt, wir können es bis zu einem gewissen Grad ausrechnen, was passiert, aber dann nur mehr Wahrscheinlichkeiten angeben. Wahrscheinlich ist, dass es so ablaufen wird zu 80% und zu weiteren 10% könnte es aber auch so passieren und so geht es weiter. Also wir können etwa in der Quantenmechanik, also in dieser modernsten, obwohl jetzt eh schon über 100 Jahre alten Disziplin im Grunde, eigentlich nur Wahrscheinlichkeitsaussagen treffen. Also die ganze Physik ist heute, oder die ganze Natur ist, wie man heute weiß, nicht deterministisch. Also nicht hundertprozentig vorherberechenbar, sondern es ist ein gewisser Wahrscheinlichkeitsfaktor drinnen. Das hängt damit zusammen, dass ich eben aus den lokalen Gegebenheiten heraus niemals eine konkrete, völlig exakte Rechnung anstellen kann, sondern wenn ich es wirklich vorher berechnen wollte, dann müsste ich wirklich den ganzen Kosmos berücksichtigen. Und das können wir also nicht, das ist noch ein bisschen schwierig. Aber in der Praxis passiert es, die Mineralien tun es. Also jedes kleine mineralische Körnchen, wenn es irgendeine Reaktion durchmacht und sich verändert, bezieht ein, was im ganzen Kosmos passiert in Wahrheit. Also es ist wirklich gerade auf der Ebene ganz weitläufig vernetzt, alles mit einem modernen Wort ausgedrückt. Also eine kosmische Vernetzung sozusagen. Die kann erleben dieses tiefe Trance-Bewusstsein, das auf dem alten Saturn entstanden ist. Also sehr dumpf, aber sehr weit. Eine nächste Bewusstseinsstufe wurde errungen auf der alten Sonne. da wurde ein Bewusstsein entwickelt, das vergleichbar ist unserem Tiefschlafbewusstsein, also in der Nacht, wenn wir tief schlafen. Das für uns auch noch sehr finster ist, aber das wir zumindest irgendwo kennen, weil also dieses Trance-Bewusstsein spüren wir uns überhaupt nicht. Aber von dem Tiefschlafbewusstsein wissen wir zumindest, dass es da ist. Wir wissen es also durch die Finsternis, die für uns in der Regel in der Nacht herrscht. Außer man hat eine entsprechende geistige Entwicklung durchgemacht, dann kann sich das auch aufhellen. Aber in der Regel ist es heute für den Menschen so, dass es finster ist. Und das ist auch gut so, weil das ist auch eine wesentliche Voraussetzung für unser Ich-Bewusstsein. Wir brauchen diesen dunklen Hintergrund des Tiefschlafbewusstseins auch, um bei Tag dann ganz wach sein zu können. Nur auf dem alten Mond wurde dann entwickelt das Bilderbewusstsein, das vergleichbar ist unserem Traumbewusstsein, in gewisser Weise zumindest. Also das sehr ähnlich ist unserem Traumbewusstsein. Also das kennen wir schon, das ist schon deutlich heller, also wenn wir träumen, wissen wir auch, dass wir träumen. Und das ist aber bereits wesentlich enger auch. Also vom alten Saturn jetzt bis zum alten Mond ist der Umfang des Bewusstseins auch immer enger geworden. Also das alte Saturnbewusstsein umfasst noch den ganzen Kosmos, das alte Sonnenbewusstsein schon viel weniger und das alte Mondenbewusstsein noch weniger. Und unser heutiges Gegenstandsbewusstsein umfasst eigentlich wirklich nur die Erdenwelt im Wesentlichen. Ein bisschen schauen wir in den Himmel hinaus, aber sehr, sehr Konkretes sehen wir da nicht. Das sind schon nur mehr ferne Punkte für uns. Also insofern wir es mit dem Gegenstandsbewusstsein erfassen. Also was die alten Hellseher erlebt haben, das war aber noch ein anderer Bewusstseinszustand, der eher dem Bilderbewusstsein des alten Mondes vergleichbar ist. Das war also durchaus weiter, hat auch den Kosmos oder Teile des Kosmos mit umfasst, aber es hat nicht die Helligkeit unseres heutigen Gegenstandsbewusstseins gehabt. Und insbesondere war es nicht verbunden mit dem Selbstbewusstsein, mit dem Ich-Bewusstsein. Im Gegenteil, gerade wenn man in diese Hellsichtigkeit gegangen ist, hat man das Ich-Bewusstsein, diese Anfänge des Ich-Bewusstseins, die es schon gegeben hat, die hat man ausgeschaltet. Das musste weg. Dann ist man in diesen Traum verfallen und von dem hat man dann berichtet nach dem Erwachen. Also jetzt entsteht dieses neue Gegenstandsbewusstsein eigentlich in seiner allerersten Form, und das entsteht durch die Elohim und in den Elohim und für die Elohim. Also die Elohim sind die ersten, die dieses Gegenstandsbewusstsein in der Form entwickeln, dass sie ein Inneres und ein Äußeres unterscheiden. Also wenn sie hier sagen, die Elohim, es werde Licht, wenn sie das sprechen, dann bringen sie damit das Licht in einer Form hervor, dass sie sich ihm äußerlich gegenüberstellen können. Oder zumindest dem Abglanz dieses Lichtes. Das ist auch noch was Interessantes. Das Licht, kann man das Licht sehen jetzt, unser Licht. Wir haben öfter darüber schon gesprochen, eigentlich sieht man nicht das Licht, sondern man sieht nur die Wirkung, die das Licht an dem Materiellen hat. Also wenn etwas beleuchtet wird und uns von dort das Licht zurückgestrahlt wird, dann sehen wir das. Aber da ist das Licht bereits sozusagen modifiziert durch die Begegnung mit dem Materiellen. Wenn nur das Licht durch den Raum strahlt, sehen wir gar nichts. Sehen wir vom Licht gar nichts. Also wir sehen entweder Leuchtendes oder Beleuchtetes, aber das Licht sehen wir nicht. Selbst wenn man glaubt, ja in der Nacht mit der Taschenlampe sehen den Lichtkegel, sieht man eigentlich nur die Staubkörnchen in der Luft. Dadurch glänzt der Lichtkegel auf. Aber wenn die völlig staubfrei ist, die Luft, dann sieht man gar nichts. Dann sieht man den Lichtstrahl überhaupt nicht. Und ähnlich ist es also auch bei den Elohim. Sie sehen eigentlich die Rückstrahlung des Lichtes an dieser finsteren Erdenwelt. Das Licht dringt jetzt ein in diese finstere Erdenwelt und wird dort zurückgeworfen. Und diesen Abglanz sozusagen, den erleben jetzt die Elohim, dem stellen sie sich gegenüber. Das Ganze aber jetzt noch nicht zu denken als sinnliches Bewusstsein, wie es unser Gegenstandsbewusstsein ist, sondern das Ganze spielt sich in der Seelenwelt ab. Das heißt, haben jetzt einen Seelenbezirk, dem sie sich äußerlich gegenüberstellen können. Und das ist gerade die Erdenwelt. Also die Erdenwelt wird ihnen gegenständlich, auch könnte man sagen, durch das Licht. Das ist jetzt die andere Seite. Weil hier steht, sie sahen das Licht, aber eigentlich sehen sie dadurch auch diese Erdenwelt, an der das Licht zurückgeworfen wird. Oder sie sehen das Licht erst überhaupt dadurch, dass es zurückgeworfen wird. Und das Interessante ist also, mit diesem Licht, das sie äußerlich sehen, also mit dem fühlen sie sich aber innerlich zumindest nicht mehr so unmittelbar verbunden. Weil sonst könnten sie sich nicht äußerlich ihm gegenüberstellen. Das ist also eine wirklich ganz andere Bewusstseinsart als dieses alte Bilderbewusstsein auf dem alten Mond etwa. Da gab es eben keine Trennung von innen und außen. Das ist so schwer feststellbar. Man hat zwar Bilder erlebt, aber es ist wirklich vergleichbar bis zu einem gewissen Grad mit unserem Traumleben. Wie ist es im Traumleben? Im Traum, wir sehen auch etwas. Man kann sagen, ich sehe das da irgendwo, aber trotzdem bin ich mit den Bildern unmittelbar verbunden. Ich kann nicht sagen, das eine ist außen und das andere ist innen. In der Traumwelt kann man das nicht so einfach unterscheiden, das Innen und das Außen. Und je nachdem auch sozusagen ich meine Seelenstimmung ändere, verändert sich sofort das Bild. Das ist sofort der Zusammenhang. Ich bin nicht unabhängig von dem Bild. Weil bei uns, wenn ich innerlich meine Stimmung ändere, wird deswegen der Baum noch nicht unbedingt der andere. Vielleicht nehme ich einen anderen Aspekt davon wahr, insofern ändert sich mein Bild vielleicht ein bisschen davon, aber in Wahrheit die Welt draußen ändert sich nicht, wenn sich in mir die Seelenstimmung ändert. Im Traum ist es anders, wenn ich in eine andere Stimmung komme, sind die Bilder sofort ganz andere. Also in diesem Sinne kann man nicht zwischen einem Innen und Außen unterscheiden, sondern das ist unmittelbar verbunden. Und auf dem alten Mond war dieses Bilderbewusstsein überhaupt auch so, dass man es natürlich noch niemals auf Gegenstände hätte beziehen können. Also so gegenständliche Formen gab es in diesem Bildererleben gar nicht. Das waren also eher bewegte Farbmotive, schon auch Formen, die man gesehen hat, aber keine räumlichen Formen eigentlich, eher symbolische Formen. Also so wie heute auch der Traum ja ein großer Symboliker ist in Wahrheit, der drückt irgendwas in Symbolen aus. Also Beispiel, man liegt im Bett, schläft noch, es ist am Morgen, das Sonnenlicht, die Morgensonne fällt herein, man hat aber noch die Augen zu, ist noch nicht ganz munter, aber man ist schon im Traum und erlebt zum Beispiel eine gewaltige Feuersbrunst. Und wenn man auch die Augen aufmacht, merkt man, das ist die Sonne, die reinscheint, nichts anderes. Diese rötliche Morgensonne, die reinscheint. Aber der Traum macht ganz was anderes daraus. Nur aus der Perspektive des Wachbewusstseins kann man unter Umständen den Zusammenhang erkennen zwischen dem Traumbild und der äußeren Wirklichkeit, wenn man so will. Also es besteht ein gewisser Zusammenhang, oft entweder zu äußeren Dingen, ein Geräusch kann das sein, irgendwas fällt um und im Traum erlebt man, weiß ich nicht, einen Kanonenschuss oder vielleicht eine ganze Schlachtgetümmel gleich. Weil der Traum ist ja sehr, sehr fantasievoll in den Bildern, die er dann daraus spinnt. Und der Ausgangspunkt war aber nur irgendwas, was umgefallen ist und einen Knall gemacht hat, ein Geräusch gemacht hat und der Traum verarbeitet das. Also es können solche äußeren Sinneseindrücke sein, die aber noch nicht ins Wachbewusstsein kommen, die der Traum verarbeitet. Es können auch innere organische Zustände zunächst einmal sein, das nächstliegendste zu nehmen, schwieriges Wort. Weiß nicht, Beispiel, man erlebt im Traum einen wunderschönen weiß gestrichenen Gartenzaun, geht den Gartenzaun entlang und irgendwo ist eine Planke schadhaft, die ist abgebrochen, die ist kaputt. Und dann wacht man auf und hat Zahnschmerzen. Dann kommt man darauf, aha, das, dieser schön weiß gestrichene Lattenzaun war ein Bild für die Zähne eigentlich, und die schatthafte Planke ist das Symbol für den schatthaften Zahn. Wobei, wieso gerade dieser Zaun, Zähne und Zäune? Oft ist es nämlich so, dass das Bild, das gewählt wird, über den Umweg der Sprache geht, weil irgendein lautlicher Zusammenhang ist. Zähne, Zäune, da ist ein Zusammenhang. Also aus solchen Verbindungen heraus baut der Traum seine Bilder. Also es ist durchaus, wie soll ich sagen, nachvollziehbarer Zusammenhang vorhanden. Der ist eigentlich immer vorhanden. Man kommt nicht immer gleich darauf, aber der ist eigentlich immer in irgendeiner Weise vorhanden. Oft eben auch durch so einen sprachlichen Gleichklang oder ähnlichen Klang wird der hergestellt. Aber das Bild ist also ganz was anderes. Also wir sehen mit Sicherheit im Traum nicht einen kaputten Zahn. Das mit Sicherheit nicht. Das ist interessant. Also, sondern es tritt was anderes als Symbol dafür auf, was aber eine innere Verwandtschaft damit hat. Und so war auch dieses Bilderbewusstsein, das der Mensch auf dem alten Mond hatte, eben auch ein ganz gewaltiger Symboliker. Es drückten sich eben aus, auch wenn jetzt andere geistige Wesenheiten sich dem Menschen genaht haben, oder dazu zählen, naja, als geistige Wesenheit kann man den Menschen zumindest auf Erden damals noch nicht so ganz bezeichnen, weil das Geistige noch nicht heruntergestiegen war, aber diese Seelenwesenheit des Menschen erlebt also andere Menschen, die herankommen, dann sieht er sie nicht äußerlich irgendwie, sondern er erlebt ein inneres symbolisches Bild, und wenn das Menschen sind, die mir wohlgesonnen sind sozusagen, dann ist das Bild anders, als wenn ich da was Feindliches spüre. Und ein ähnliches Bewusstsein gab es dann auf Erden noch bis in die atlantische Zeit hinein. Also so bis weit über die Mitte der Atlantis hatten die Menschen im Grunde noch keine richtige äußere Wahrnehmung, sondern vor allem dieses innere, traumartige, symbolische Erleben, das aber sehr konkret sich bezogen hat auf die Welt, in der die Menschen gelebt haben. Also in der sich in symbolischen Bildern ausgedrückt hat, was passiert, ob da feindliche Tiere kommen, ob die Nahrung bekömmlich ist oder giftig ist und so weiter. Das haben die Menschen ganz instinktiv durch diese Traumbilder erlebt. Und sie haben sich wunderbar zurechtgefunden in der Welt, trotzdem. Trotzdem sie sich bewusst eigentlich noch gar nicht so richtig sinnlich erfassen konnten. Das kam erst langsam. Also eine Übergangsphase ist dann, wo sich langsam die Gegenstände beginnen herauszukristallisieren aus diesem Farb- und Formenreigen, der eigentlich in Symbolen spricht. Und dann kristallisiert aber immer mehr so ein Kern etwas Gegenständliches heraus, umgeben noch von diesen Farbsäumen. Rudolf Steiner beschreibt es ja oft so, wie wenn man Laterne im Nebel sieht irgendwo, also wo das alles noch von der Aura eben umgeben ist und auch die Ränder der Gegenstände sozusagen noch sehr unscharf sind. Das erste, was man übrigens erfasst sinnlich, ist die Himmelswelt, nämlich das erste. Da beginnt einmal die Sonne, da ist irgendwas. Die Sonne, aber umgeben von einer großen Aura, das wirkt dann auch dann Ahura Mazda bis in die persische Zeit. Man sieht eigentlich die Sonne von einer riesigen Aura umgeben, aber in der Mitte kommt schon die sinnliche Sonne langsam hervor und der Mond und so weiter. Und erst allmählich dann, während unten ist nur Finsternis. Finsternis, die aber erfüllt ist noch ganz von diesen Seelenkräften, also von dem, was man in der Traumwelt sieht. Also so gesehen ist es auch wieder keine Finsternis, aber es ist eine Finsternis jetzt bezüglich des sinnlichen Wahrnehmens. Also sinnlich wird da noch nichts wahrgenommen, sondern nur die Aura und diese Dinge. Aber oben taucht einmal zuerst Sonne, Mond, die Planeten und so, das taucht langsam auf, muss also ein ganz gewaltiges Erleben für die Menschen gewesen sein, auch wie jetzt sinnlich diese Dinge auftauchen plötzlich. Und dann langsam wird es auf Erden auch so, dass sich Gegenstände, einzelne Gegenstände herauslösen. Zuerst auch da wieder die Menschen, die sichtbar werden, und zuerst auch überhaupt einmal nur so der obere Teil des Menschen. Also man darf sich auch nicht vorstellen, dass das so gleich der ganze Mensch sichtbar ist, so wie heute, sondern es gab eine lange Übergangsphase, wo eigentlich mehr nur so das, was mit dem Kopf zusammenhängt, das wird langsam sinnlich sichtbar und nach unten verliert es sich in dieser aurischen Gestalt eigentlich. Also sehr merkwürdig, wie die Menschen damals die Welt erlebt haben, und zumindest für uns merkwürdig, für sie damals war es selbstverständlich. Heute kriegt nur der Hellseher wieder einen gewissen Eindruck davon, wie das damals gewesen ist, weil er das dann auch ähnlich erleben kann. Da, wenn man so ein geschulter Hellseher ist, dann etwa wie Rudolf Steiner auch, dann kann man das sehr gezielt auch steuern sozusagen bis zu einem gewissen Grad. Also man kann entweder sich ganz das Sinnliche, den physischen Leib sozusagen absuggerieren und sieht dann wirklich nur die Aura, aber man kann auch Teile herausheben. Das ist also sehr, sehr schwer nachvollziehbar für uns natürlich. Und unser heutiges Traumbewusstsein unterscheidet sich natürlich insofern auch von dem des alten Mondes beziehungsweise auch der atlantischen Zeit, dass in unseren Träumen natürlich sehr viel gegenständlichere Bilder vorkommen. Weil wir erleben, die Bilder sind ja meistens, was heißt meistens, immer eigentlich gewoben aus den Dingen, die wir in der letzten Zeit gesehen haben. Also meistens aus den letzten 2-3 Tagen sogar. Nicht weiter, das hängt mit dem Ätherleib zusammen, mit diesem dreitägigen Frist, wo der Ätherleib zusammenhält. Und das heißt, es sind Gedächtnisbilder, sinnliche Erinnerungen. Nur werden die halt irgendwie wüst durcheinander gewirbelt und verformt irgendwie und weiß Gott was. Aber doch so, dass man wieder erkennt, das sind durchaus Dinge aus unserer sinnlich-gegenständlichen Welt heraus. So war das. Das Traumbewusstsein des Atlantiers und erst recht des Menschen auf dem alten Mond nicht, weil es gab keine Erinnerungen an Gegenstände. Also das heißt, die Bilder waren damals viel, viel weniger konturiert noch, viel, viel mehr in flutenden, verfließenden Farben. Und wenn Formen auftreten, sie sind schon aufgetreten, aber dann wirklich wie Symbole. Wie Symbole, die nur also was, eine Kreisform oder eine eckige Form, die in einer bestimmten Farbe aufleuchtet und das alles sehr in Bewegung gedacht, aber nichts Gegenständliches, überhaupt nicht. Und in gewissem Sinne hatten ein ähnlich geartetes Bewusstsein auch die Hierarchien über den Menschen. Also auch da gab es jedenfalls keine Hierarchie, die sich etwa ein gegenständliches Bild der alten Mondenwelt hätte machen können. Die also jetzt sagt, so, ich stelle mir jetzt hin und schaue mal an, wie die Mondenwelt ausschaut. Also auch etwa die Engelwesenheiten, die ihre Menschheitsstufe auf dem alten Mond durchgemacht haben, die sozusagen Menschen waren auf dem Mond und ihr Ich entwickelt haben, konnten sich nicht in der Weise gegenständlich einer Welt gegenüberstellen wie wir. Daher ist auch ihr Ich-Bewusstsein ein anderes als unseres heute. Sie haben ein Ich entwickelt, aber sie haben nicht in dem Maße ein Ich-Bewusstsein entwickelt wie wir. Weißt du, das sind auch wieder zwei Dinge. Ein Ich haben, also das heißt ein Tor zu haben, durch das die ganze Welt hereinströmen kann, letztlich, und schöpferisch tätig werden kann dadurch, durch dieses Tor des Ich, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass das Ich auch sich selbst erkennen kann und von sich selbst konkret weiß. Und das lernen wir im höchsten Maße heute dadurch, dass wir uns gegenständlich der Welt gegenüberstellen können. Das konnten die Engel auf dem alten Mond nicht. Daher, wenn es heißt, die haben damals ihre Menschheitsstufe durchgemacht, und auf der alten Sonne haben die Erzengel ihre Menschheitsstufe durchgemacht und auf dem alten Saturn die Urengel, die Achai. naja, das ist doch eigentlich eine Wiederholung, immer wieder das Gleiche, immer wieder, es gibt halt Menschen und mein Gott, im Grunde ist das nicht was besonders Neues. Nein, es ist eben schon etwas ganz Neues, weil sie es unter ganz anderen Bedingungen durchgemacht haben und ihr Bewusstsein ganz anders geartet ist. Und die Folge davon ist auch, dass sie sich eben, weil sie dieses Gegenstandsbewusstsein nicht entwickelt haben, sich auch nicht so trennen konnten vom letztlich Rest der geistigen Welt oder der seelischen Welt. Die Elohim sind jetzt die Ersten, die das können. Und in dem Sinn gehen sie auch ganz konkret dem menschlichen Selbstbewusstsein, Ich-Bewusstsein voraus. Also wenn es heißt dann später auch, dass wir unser Ich als Opfergabe der Elohim empfangen haben, dann haben sie auch wirklich konkret einen Vorläufer unseres Ich-Bewusstseins entwickelt oder sind unsere Vorreiter gewesen, indem sie es als Gegenstandsbewusstsein entwickelt haben. Allerdings eben noch nicht in der sinnlichen Welt. Also mit sinnlichen Augen haben die Elohim nie die Welt angeschaut, aber mit Seelenaugen sozusagen haben sie sich einem Teil der Welt gegenübergestellt, nämlich der Erdenwelt. Gerade dieser finsteren Erdenwelt, an der aber jetzt das Licht zurückgeworfen wird und dadurch sichtbar wird für sie, der stellen sie sich gegenüber. Und das hat noch eine weitere interessante Konsequenz, nämlich, dass sie mit dieser Schöpfung, die sie hervorgebracht haben, und die ja ganz konkret und insbesondere sich bezieht auf diese finstere Erdenwelt. Das ist ja das Eigentliche, was sie hervorbringen. Sicher formen sie den ganzen Kosmos mit herum auch entsprechend, aber ihr eigentliches Werk ist unsere Erdenwelt. Um die geht's als Wesentliches. Das ist der wesentliche Kern eigentlich der ganzen Geschichte. Der stehen sie gegenüber. Das heißt, sie trennen sich von ihrer eigenen Schöpfung in Wahrheit. Und darum beginnt eigentlich schon jetzt der Prozess, dass die Elohim sich immer mehr aus der Schöpfung zurückziehen und sie sozusagen von außen betrachten oder von außen eine Zeit noch arbeiten und sie dann aber immer mehr zurückziehen. Also da besteht eine gewisse innere Notwendigkeit dazu, dass gerade unsere Erdenwelt auch eine ist, aus der sich das Geistige immer mehr zurückzieht. Das hängt eben einfach damit zusammen, dass die Elohim im Zuge des Schöpfungsgeschehens ihr Gegenstandsbewusstsein entwickeln. Das heißt, es hat auch eine Konsequenz für den Seinscharakter, wenn man so will, unserer Welt. Sie können ihr Gegenstandsbewusstsein nur entwickeln, wenn sie ihr seelisch-geistiges aus ihrer Schöpfung zurückziehen und sich ihr äußerlich gegenüberstellen. Sonst könnten sie das nicht. Und noch etwas sehr Interessantes wird hier gesagt. Wenn wir uns den Satz anschauen, Vayar Elohim et Haor Kitob. Und es sahen Elohim das Licht, das Gut. Also sie sahen nicht nur das Licht, sondern sie sahen auch, dass es gut war. Also es ist nicht nur ein neutrales Sehen sozusagen, sondern sie sehen, dass es etwas Gutes war, was sie da hervorgebracht haben. Wobei Rudolf Steiner in dem Zusammenhang gleich darauf hinweist, dass im Hebräischen man auch sagen könnte, dass es schön war. Also gut und schön wird hier eigentlich nicht wirklich unterschieden voneinander. Gut und schön bedeutet hier mehr oder weniger dasselbe. Dieses Wort Tob, das kommt übrigens im Namen Tobias zum Beispiel vor. Tobias ist der Gute. Ob es dann wirklich ist, ist eine andere Frage. Aber jedenfalls im Namen liegt es drinnen. Also sollte dem Namen Ehre machen. Ich kenne keinen Tobias, muss ich gestehen. Also dieses Wort Tob, wir haben es im Toben drinnen. Interessant. interessant. Was ist an dem Toben gut oder schön? Man soll mal die Frage stellen, weil die Laute geben ein gewisses Bild und sie geben es, egal in welcher Sprache, das Bild ist da. Die Frage ist eben, ob es mit dem Begriff, der dazu verwendet wird, ob es mit dem übereinstimmt oder ob da eine Differenz aufgetreten ist bereits. Das lasse ich jetzt einmal offen, will jetzt gar nicht beantworten, die Frage. Es kommt da vom Hundertsten ins Tausendste. Also, aber was drückt sich in dem Tob aus? T-O-B oder eigentlich heißt es Tov? Wenn man es ganz genau nimmt, wenn man liest, weil welche Buchstaben sind es im Hebräischen? Es ist also das T am Anfang, das ist aber kein, in dem Fall kein Tav, sondern ein, wie heißt das? Tet, warte mal, schnell schauen. Wo haben wir es? Tet, ja, ein Tet, genau. Ein Tet. Dieses Zeichen, also es gibt zwei verschiedene T sozusagen im Hebräischen. Es gibt das Taf, das wir oft gehabt haben. Das Taf, das, na, das, wo sieht man das in der Zeile? Bei zum Beispiel, in der Zeile auch, Vayar Elohim et Haor Kitob, bei dem Et. Also, Vayar Elohim et Aleph mit den Punkten darunter, was anzeigt, dass es als E gesprochen ist, und dann ist ein Tav. Dieses, was wie ein Tor aus, wie eine Tür ausschaut von mir aus oder so. Das ist ein Tav. Das finden wir im Wort Tob nicht, sondern es ist eine etwas andere Form jetzt, das Tät. Hat aber jetzt aus lautlicher Sicht, macht es nicht so einen wesentlichen Unterschied, es ist etwas weicher irgendwo, aber es deutet also auch auf den Einschlag des Geistigen hin, das immer mit dem T verbunden ist. Der T ist immer so etwas Geistiges, das einschlägt. Dann gibt es ein Wav wieder, das ist der Winkel mit dem Punkt, das aber als O gesprochen wird. Das haben wir heute schon beim Ohr gehabt, genau. Und zum Schluss ein Bet, also dieses nach links offene Zeichen, das linkerste Zeichen, das aber keinen Punkt drinnen hat, keinen Dagesh. Über den Dagesh haben wir schon ein paar Mal gesprochen. Beim Bereshit, oder beim Bara ist es auch genau richtig, da ist der Punkt drinnen. Da wird es wirklich als B ausgesprochen. Da, wenn kein Punkt drinnen ist, wird es weicher ausgesprochen, so als W in etwa. Also eigentlich als Tov. Tov. Also eigentlich müsste man es aussprechen, Vayar Elohim et Haor Kitov. Wenn man es ganz exakt ausspricht. Machen die Rabbis halt auch nicht immer alles so sehr exakt. Verschwimmt manchmal ein bisschen. Also, das heißt, es ist ein Buh, das erst so, wie soll man sagen, im Werden ist. Das ist eigentlich erst die Kraft dahinter, die dieses Buh bildet. Das drückt sich dahin aus. Also, was haben wir? Im O, in dem Waff, das als O gesprochen wird, haben wir wieder Sympathiekräfte drinnen. Wir haben den Einschlag des Geistes drinnen und das Ganze in einer noch beweglichen, sagen wir mal, durchscheinenden Hülle irgendwie. Also einer, die noch nicht so ganz verfestigt ist, wie wenn es ein richtiges Buh ist. Das heißt, das Geistig-Seelische schaut durch eine Hülle durch, könnte man sagen, oder schimmert durch eine Hülle durch. Und das ist genau das Charakteristische des Schönen. Also so wie es auch Rudolf Steiner immer wieder beschreibt. Also das Schöne ist dann gegeben, wenn sich das Geistig-Seelische sozusagen an der sinnlichen Oberfläche zeigt, so dass das Sinnliche bereits als ein Geistiges erscheint oder wie ein Geistiges erscheint. Das heißt, das Geistige, das normal unsichtbar sozusagen ist, schimmert dadurch, scheint dadurch, wird sichtbar. Und das drückt sich in dem Wort Tob eigentlich in dem Bild sehr schön aus. Also eine Hülle, die aber noch sehr beweglich, sehr durchsichtig ist, noch nicht so ganz dicht und fertig ist, und dahinter das Geistige, das einschlägt, und das Seelische, das in seinen Sympathiekräften auch drinnen lebt. Aber ohne besondere Wirksamkeit, jetzt so eigentlich gesehen als Bild irgendwo. Wie sagt so der Steiner da, lässt es zum Schluss vor. Das Wort schön umfasst alle Worte, die in allen Sprachen bedeuten, dass ein inneres, geistiges in einem äußeren Bilde erscheint. Schön sein heißt, ein innerliches erscheint äußerlich. Und wir verbinden heute noch den besten Begriff mit dem Wort Schönheit, wenn wir uns daran halten, dass in dem schönen Objekt ein inneres, geistiges Wesen, wie auf der Oberfläche, sich im physischen Bilde darstellt. Wir nennen etwas schön, wenn wir sozusagen in dem äußeren Sinnlichen durchscheinen sehen das Geistige. Wann ist ein Marmorwerk schön? Wenn es in der äußeren Form die Illusion erweckt, da lebt das Geistige darinnen. Das Erscheinen des Geistigen durch das Äußere, das ist das Schöne. Und das sagt er jetzt gerade nämlich in den Vorträgen über die Schöpfungsgeschichte, in der Besprechung auch dieses Wortes Tob. Wobei er dort gar nicht also eingeht auf das Bild jetzt, das dahinter steckt. Das haben wir jetzt halt aus den Lauten nach seiner Anregung aber herausgeholt, weil er hat ja angeregt, dass also in den Lauten diese Bilder drinnen sind. Nur er hat es nicht bei jedem einzelnen Wort dann durchgeführt, sondern hat uns halt auch ein bisschen was überlassen. Und das können wir tun. Also ein wunderschönes Bild eigentlich, finde ich. Dass sich also jetzt die Elohim ihrer eigenen Schöpfung so entgegenstellen, dass wir zwar noch sehen, was sie geistig-seelisch eigentlich da getan haben, sie sehen es aber durch diese Hülle durch und stellen sich dem äußerlich gegenüber, sehen also eigentlich das Produkt ihrer eigenen Tätigkeit. Und sie sehen aber, ja, da wirkt das seelisch-geistige, das wir hineingelegt haben, das schaut man da entgegen. Daher ist es gut, daher ist es schön. Es ist das geworden, was wir wollten. Also dem können Sie sich gegenüberstellen jetzt. Sie entwickeln das Gegenstandsbewusstsein, damit eine ganz andere Art von Ich-Bewusstsein, auch als es jemals früher in der Welt gegeben hat, egal bei welchen Hierarchien. Es gab schon genug Hierarchien, die ein Ich-Bewusstsein entwickelt haben, vor den Elohim und vor den Menschen insbesondere, aber das Ich, das die Elohim haben, kriegt jetzt einen ganz besonderen Charakter. Die Elohim hatten ihr Ich schon im Grunde vor, wenn man überhaupt davon vorsprechen kann, vor der alten Saturnentwicklung. Sie kommen mit dem schon herein. Aber weil sie haben ihre Menschheitsstufe schon in einer ganz anderen Sphäre oder wie man es nennen will, durchgemacht. Also so gesehen ist auch der alte Saturn nicht das allererste, was es gibt. Nur man kann in dem Sinn auch nicht von einem davor sprechen, man kann nur von überhaupt einer anderen Welt sprechen, aus der die Elohim herübergekommen sind. Und dann ist mit dem alten Saturn aber in eine neue Welt entstanden, die sozusagen in keinerlei Kausalzusammenhang mehr mit dem anderen steht. Also da gehen keine karmischen oder sonstigen Folgen gehen da hinüber. Es gehen nur Wesenheiten hinüber. Aber sie fangen jetzt was völlig Neues an, das vielleicht ganz, ganz anders geartet ist, als das, was früher ist. Und das, was sie ausarbeiten, geht durch diese 7 planetarischen Entwicklungsstufen durch. Also die Elohim hatten ihr Ich schon. Aber jetzt, während der Erdenentwicklung, in diesem Moment da, bekommt es die Qualität, dass es zugleich das Gegenstandsbewusstsein erwirbt und dadurch erst so ein ganz richtiges Selbstbewusstsein auch wird. Also Ich haben und von dem Ich ganz konkret zu wissen, ist noch was anderes. Und das erwerben sich jetzt hier die Elohim mit ihrem Ich, in ihrem Ich, dass sie aber dann eigentlich hinopfern, weil sie es nicht mehr brauchen. Und das wird dann der Ausgangspunkt für den göttlichen Funken im Menschen. Und da ist aber schon sozusagen der Keim zu dem Gegenstandsbewusstsein auf der einen Seite, zum Selbstbewusstsein, wenn man es von der anderen Seite betrachtet, schon vorgegeben. Also die Elohim haben uns das sozusagen schon vorgelebt. Und allerdings eben in der Seelenwelt, noch nicht in der sinnlichen Welt. Wir erwerben uns das in der sinnlichen Welt. Gut, über diese Dinge werden wir dann die nächsten beiden Male noch weitersprechen. Da werden wir dann mit dem ersten Schöpfungstag wirklich ans Ende kommen. Wir sind jetzt schon ziemlich weit gekommen. Wir müssen dann nur mehr besprechen, wie sich wie die Elohim eben das Licht Tag nannten und die Finsternis Nacht und sie trennten Tag und Nacht und es ward Morgen und es ward Abend, der erste Tag. Das ist noch eine ganz interessante Geschichte, was das zu bedeuten hat.